Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Box, Box. Box, 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 Box.
Oh Gott, yes!
Holy mac and cheese balls.
Das ist mehr like a hobby for me.
Die zweite Episode von Formula One nach dem großen Erfolg von Episode 1.
Wahnsinn!
Danke, dass ihr die erste Episode schon mal gehört habt. We are blessed, das würde Lewis Hamilton sagen.
So blessed. Hashtag blessed.
Genau. Und ein großes Ereignis liegt ja hinter uns.
Oh Gott.
Es war ja das große Wochenende von Drive to Survive. Am Freitag ist die neue Staffel, die Staffel 3, rausgekommen.
Ja. Wir hatten eine Party Brezel.
Ja.
Wir hatten Nachos überbacken.
Mit Sauerrahm-Dip.
Und Leclercs hatten wir wieder dabei.
Also die Leclercs, die gehören schon dazu.
Ja.
Da wollen wir nochmal erinnern, wenn ihr uns einen ausgeben wollt, die Infos, wie ihr das tun könnt, findet ihr wo?
Auf unserer Website www.familyone.at.
Und jetzt reden wir natürlich über Drive to Survive. Caro, jetzt wo du alles so ein bisschen hast sacken lassen schon, wie hat es dir die dritte Staffel gefallen?
Mir hat die dritte Staffel sehr gut gefallen, aber ich bin ehrlicherweise immer noch ein bisschen verwirrt von dieser chronologischen Umsetzung der Ereignisse.
Mhm.
Da hat man einmal wieder nach Bahrain geschaut, dann hat man da hingeschaut, dann hat man wieder zurückgeschaut, dann hat man... Da hat mich sehr verwirrt. Da war ich emotional, war ich nicht mehr so stabil, dass ich, jetzt geht's wieder zurück ins Rennen, da ist ja auch noch das passiert. Oh Gott! Es war sehr schön, es war die perfekte Einstimmung für das erste Rennen.
Ich sagen muss, mir haben die ersten beiden Staffeln besser gefallen.
Mhm.
Für das, was eigentlich in der letzten Saison passiert ist. Ich weiß ja nicht, wie das genau mit Netflix dann abläuft, ja, wo die dabei sein dürfen und wie das genau ausschaut. Aber es waren halt doch ein paar Sachen, die mir halt wirklich gefehlt haben.
Bestes Beispiel.
Es ist kein einziges Mal Williams vorkommen.
Na, einmal hat man kurz den Latifi gesehen, wie er irgendwo reingefahren ist.
Den hat man gesehen?
Ja, einmal kurz.
Da wird gerade geblinzelt,
glaube ich. Da geblinzelt er gerade in eine Brezen reingebissen und dir die Brezen angesehen und gedacht, Was ich auch sagen muss, ganz schlimm für mich persönlich. Wo war George Russell? Wo war dieser Mac-Moment, wo George Russell im Mercedes gesessen ist?
Hat man auch ganz kurz gesehen.
Wo war das?
Aber da ist um was anderes gegangen.
Ja, natürlich. Ja, klar.
Eben, das war einer von den großen Momenten von der letzten Saison. Da war dann gar nichts drüber.
Was hat dir gefehlt?
Also für das... dass in Mugello das erste Mal gefahren worden ist, dass auch das kein einziges Mal vorgekommen ist.
Mhm.
Wie es für die Teams ist, wirklich bei einer neuen Strecke dann noch zu sein, das habe ich auch so ein bisschen vermisst.
Ja. Um das wieder ins Positive reinzuziehen, Österreich, sehr oft vorgekommen.
Ich habe mir da Notizen dabei gemacht.
Ach du Streber.
So ist ja nicht. Zur Staffel.
Ja.
Momente, die vielleicht ein bisschen komisch waren.
Mhm.
Die Valtteri Bottas Sauna-Szene.
Oh ja.
Also ich finde das ja schon cool, wenn man dann so probiert, die Fahrer so persönlich darzustellen, in ihrem natürlichen Umfeld, so Valtteri Bottas eben in Finnland, das schon. Aber wenn man dann eben die beiden Männer dann in der Sauna sitzen sieht und den Popsch vom Valtteri und dann reden sie über so ernsthafte Dinge, da will ich nicht dabei sein.
Ich würde gerne wissen, wie das aus Valtteris Sicht ausgesehen hat. Nämlich, du sitzt halt in der Sauna, wir sehen zwei Männer in der Sauna. Aber da muss ja ein ganzes Team dahinter stehen, da muss ja ein Soundmann dabei sein, da muss ja ein Kameramann dabei sein, vielleicht ein Licht. Also ich würde gerne wissen, wie viele Leute waren in dieser Sauna eigentlich drin? Aber Sauna ist Sauna. In einer Sauna führt man tiefgründige Gespräche.
Offensichtlich. Wir sollten auch mal eine Folge in einer Sauna aufnehmen.
Das machen wir dann im Winter.
Dann die ganzen Charaktere, die da eben auch gezeigt werden.
Mhm. Lawrence Stroll zum Beispiel. Wenn der sagt, er hat nur bis 12:30 Zeit, dann, glaube ich, steht der auch um 12.29 Uhr auf und sagt, Freunde, wieder schauen.
Der hat so eine Ausstrahlung, da hat man automatisch Respekt und auch so ein bisschen Angst.
Ja.
Da ist man um 12.25 Uhr, glaube ich, schon fertig.
Ja.
Und bringt doch einen Kaffee.
Stimmt. Berthe, wen fandest du unglaublich? Positiv und negativ.
Es ist halt jedes Mal lustig, wenn Christian Horner auftaucht.
Oh, Christian.
Da weiß ich auch nie, was ich von dem dann wirklich halten soll. Also das ist so, einmal finde ich ihn richtig cool und dann denke ich immer wieder so, irgendwie, der ist schon ein ganzer, da hat man auch Respekt. Und was ja bei ihm dann auch so lustig ist, der beschwert sich ja die ganze Zeit.
Ja.
Lewis Hamilton darf man gar keinen Start machen. Das melden wir bei der FIA. Und dann war dies und jenes. Das melden wir gleich bei der FIA. Und so weiter und so fort.
Lieber Toto, nimm das nicht persönlich. Ja. Das System ist schon großartig, aber ich habe es jetzt gemeldet.
Genau. Ich habe mir da oft wirklich gedacht, Christian Horner ist so wie die alte Nachbarin, die immer beim Fenster steht und die ganzen Nachbarn immer anzeigt, wenn was nicht, jemand das Hundegaxi nicht wegräumt. Mhm. Oder wenn jemand einen Zigarettenstummel irgendwo hinfällt. Mhm. So, da ruf ich jetzt bei der Polizei und melde es.
Ja. Wer auch sehr interessant war in der Saison, war der Cyril. Den wir jetzt in der kommenden Saison nicht mehr erleben werden. Aber puh, ich glaube, die letzte Saison war für ihn auch sehr emotional. Da haben wir einen richtigen Einblick eigentlich in seine Personality bekommen. Ja.
Und dem glaube ich das auch.
Ja.
Das ist das Nächste. Also wenn ein Christian Horner sagt zu Alexander Albon, oh, das tut mir leid, ich nehme denn das nicht so ganz ab. Aber wenn Cyril sagt, I'm hurt,
oh Gott,
dem glaube ich das. Ich habe mit dem wirklich so ein bisschen mitgelitten.
Mhm, ich auch.
Renault war ja die Protest eingelegt haben wegen dem Racing Point.
Ja.
Ich glaube ja trotzdem, dass der Christian Horner ihm das eingeredet hat. Puh. Ich würde das melden.
Aber magst du nicht mal fragen?
Ja.
Christian Horner hätte ich gerne in der Schule gesehen.
Oh Gott, ja. Herr Fesser, die Caro hat bei mir abgeschrieben.
Oh Mann. Aber schön, dass du glaubst, dass ich abgeschrieben hätte. Ich meine, es stimmt. Ich hätte wirklich abgeschrieben. Aber ja, lassen wir das so stehen.
Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, Caro.
Ja.
Die Haas F1-Folge.
Huh. Da müssen wir alle mal durchatmen. Ich meine, großer Günther Steiner-Fan seit Staffel 1.
Ja. Durch Netflix hat er, glaube ich, diesen Ruhm bekommen.
Ja.
Weil man sonst nie mitbekommen hat, wie der eigentlich ist.
Ja.
Weil da glaubt man teilweise wirklich, der vergisst, dass die Kamera mit ist und dass Mikrofone an sind.
Ja.
Eben wegen den letzten beiden Staffeln weiß man ja, dass dieses eine Wort ja sehr oft vorkommt. Und das sagen wir jetzt nicht, weil sonst müssen wir unseren Podcast für über 18-Jährige vielleicht anmelden. Das Wort Foxtrot Uniform Charlie Kilo kommt ja sehr oft vor. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das mitzuzählen. Und deshalb darf ich voller Stolz verkünden, eine wunderbar tolle Rubrik. Der Günther Steiner
Count. Es war ein Stress. Ich muss sagen, wir sind ja ziemlich geschmeidig auf einer Couch gesessen. Das war ein Stress. Ich habe ständig meinen Kugelschreiber in der Hand gehabt und einen Zettel.
Und ganz aufrecht ist sie da gesessen.
Ich war zu konzentriert, war ich schon lange nicht mehr. Aber wir haben es geschafft.
Genau. Stellvertretend für alle, die sich gefragt haben, wie oft hat Günther Steiner gesagt?
In einer Staffel.
Und zwar, es ist...
Trommelwirbel. 25 Mal.
20 Mal?
Ja, 20 Mal. Und ich muss aber ehrlicherweise gestehen...
Das ist jetzt
nicht viel. Wir nehmen uns das zur Aufgabe, schauen uns nochmal die erste und die zweite Staffel an und machen da auch einen Count.
Und da können wir dann ausrechnen, ob es mehr oder weniger wird. Vielleicht hat das auch was mit der Performance von Haas zu tun.
Wird auch immer weniger, oder?
Ja. Was mir abgegangen ist, man hat überhaupt nie gesehen, Max Verstappen.
Mhm.
Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Da ist eben wirklich alles auf dem Alex Albon natürlich gewesen. Wie man auch nie gesehen hat, Daniel Kvyat.
Mhm.
Der auch generell auch so ein farbloser, beiger Mensch ist. Ein bisschen so wie Antonio Giovinazzi. Aber sogar den hat man gesehen.
Ich wollte gerade sagen, den hat man ja gesehen.
Wünsche für Staffel 4. Bei mir definitiv eben, dass Williams öfter vorkommt.
Mhm.
Und eine richtig tolle, wie sagt man eigentlich, Alpine oder Alpine? Ich habe jetzt die Dings auf Formel 1 TV nämlich immer geschaut und die sagen immer Alpine.
Wir sagen
so, wie es Will Buxton sagt.
Genau.
Alpine. Also ich würde da wirklich sehr gern eine Folge sehen, wie Alonso das Team verrückt macht.
Ob es einen GP2-Engine-Moment geben wird.
Fix.
Fix.
Ich glaube nämlich auch.
Fix.
Jetzt schauen wir uns mal an, was eben so die wichtigen Neuerungen angeht. Da gibt es ja auch diese Antikopierregel.
Mhm.
War ja auch ausführlich diskutiert bei Drive to Survive. Und genau das ist ja jetzt nicht mehr möglich. Und wir haben da jetzt Christian Mehnertz, Ressortleiter Formel 1 vom motorsportmagazin.com, gefragt, was hat es denn damit eigentlich auf sich und gibt es da jetzt überhaupt noch Schlupflöcher?
In der Formel 1 sagt man eben, um ein Formel-1-Team zu sein, muss man ein Auto selbst bauen. Was ist jetzt ein Auto selbst bauen? Naja, dafür hat das Reglement auch schon seit Jahren diverse Sachen vorgeschrieben. Es gibt die sogenannten Listed Parts. Das sind Teile, die ein Team wirklich selbst entwickeln und herstellen muss. Man darf sie auch outsourcen, das heißt an einen Dienstleister übergeben. Der darf das aber dann nur für dieses Team machen. Der Dienstleister darf auch kein direkter Konkurrent sein. Heißt, Haas zum Beispiel lässt das Chassis, Monocoque und so weiter alles bei Dallara bauen. Noch, da wird sich auch einiges ändern in der nächsten Zeit. Und mit dem Competitor-Regeln wird sich auch noch ein bisschen was ändern, weil das wird in Zukunft Ferrari übernehmen, vieles davon. Aber das Reglement hat schon seit längerer Zeit gesagt, okay, wenn du ein Hersteller sein willst, musst du Part A, B, C, D, E selbst entwickeln und selbst bauen. Also das größte Teil ist natürlich Chassis, ist natürlich auch das teuerste und aufwendigste. Dazu sind noch Crash-Strukturen, also beispielsweise, was man allgemein als Nase bezeichnet und so weiter. Aber man darf eben auch viele Teile einkaufen. Oder Aerodynamik zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, den man selbst machen muss. Man darf aber auch Teile einkaufen, hat man ja in der Vergangenheit auch gesehen in der Formel 1, wie Aufhängungssysteme, Bremsen, was auch immer, Motoren ja sowieso, Getriebe. Und naja, das Ganze ist dann ein bisschen verbessert über die Jahre. Diese Teile, diese Liste gibt es natürlich noch immer, aber bei der Aerodynamik wurde es dann schon ein bisschen knifflig. Denn Kopieren ist in der Formel 1 ja gang und gäbe, seit es die Formel 1 gibt, sehe ich was der Konkurrent macht und baue mir das nach. Ist auch eigentlich okay, aber es kann natürlich auch ausarten. Und das hat man letztes Jahr bei Racing Point gesehen, denn die haben ein bisschen mehr gemacht, als einfach nur gesagt, okay, ja, das schaut interessant aus, versuchen wir auch mal. Da konnte man schon irgendwie erkennen, dass das nicht, ich will jetzt nicht sagen, mit rechten Dingen zugegangen ist, weil da würde ich schon was reininterpretieren, aber ein bisschen über das Normalmaß des Kopierens hinausgegangen ist. Man hat offenbar ein komplettes Auto kopiert.
Wie kopiert man das? Also naja, wirklich, wie setzt man das dann um? Okay.
Ich darf keine Daten weitergeben. Also Mercedes hätte sich strafbar gemacht in der Formel 1, hätte man einfach die Daten des alten Autos an Racing Point weitergegeben. Das darf man nicht. Wie kopiert man? Naja, da gibt es mehrere Sachen. Man kann entweder einfach Fotos machen, man kann mit einem Laserscanner drüber gehen und so weiter. Teilweise waren die Sachen auch schon verboten. Es gibt dann Programme, die erstellen aus mehreren Fotos dann wirklich ein 3D-Modell und so weiter. Und sowas hat Racing Point wohl sehr exzessiv betrieben. Von allem tausende Fotos gemacht und da 3D-Modelle daraus erstellt und hat dann das komplette Auto eigentlich nachgebaut. Dann gab es diesen Streitfall mit den Bremsbelüftungen und so weiter. Das ist wieder ein ganz extremer Spezialfall, weil das kann man so über Fotos eigentlich nicht machen. Allerdings haben die Bremsbelüftungen dann von einem Jahr auf den anderen den Status geändert, waren ursprünglich nicht in den Listed Parts, dann waren sie in den Listed Parts, also genau die Teile, die man selber bauen muss als Konstrukteur. Deswegen hat sich Racing Point da noch das Know-how legal ursprünglich mal geholt, hat es dann aber illegal angewandt, je nachdem, wie man das sehen will. Und das, dem hat man jetzt einen Riegel vorgeschoben, dass man sagt, kopieren, okay, ja, Detaillösung kann man sich anschauen, aber nicht mehr in diesem Ausmaß. Es ist meiner Meinung nach immer noch nicht so ganz hundertprozentig. Man hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das irgendwie zu lösen und hat das sehr ausführlich im Reglement auch dargelegt. Man muss erklären können, wie man auf ein Design kommt. Es muss ein Designprozess erkennbar sein. Mhm. Und man kann nicht einfach als Vorlage dann Fotos nehmen oder 3D-Modell und das dann nachbauen. Wie das dann im Detail überprüft wird, viel Spaß, FIA. Ich glaube, das ist so ein Formel-1-Auto ist einfach so hochkomplex. Ich meine, die FIA kämpft da auch mit beschränkten Ressourcen gegen Megateams. Also das ist alles nicht so ganz easy. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es ist aber schon mal ein richtiger Schritt und es zeigt den Teams auch, okay, ihr dürft nicht mehr so weit gehen, wie Racing Point 1 gemacht hat. Racing Point hat sich den Vorteil für letztes Jahr geholt und zieht diesen Vorteil auch dieses Jahr mit, denn das wurde auch klargestellt, das Design, das du jetzt hattest, da gibt es so eine Großvaterregel oder eine Vaterregel. Das heißt, das Design, das Racing Point jetzt dann erstmal selbst gebaut hat, das geht dann in das geistige Eigentum von Racing Point über, auch wenn es ursprünglich mal kopiert war von Mercedes. Sie dürfen das dann weiter einsetzen. Also alles sehr kompliziert und auch ein leidiges Thema, muss man sagen. Am schönsten wäre natürlich, jeder würde sein eigenes Auto bauen. Sieht dann, okay, der Konkurrent hat es anders gemacht. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen nachlegen, was auch immer. Aber so ist die Formel 1, da werden Fotografen engagiert, nur um dann den Gegner auszuspionieren und so weiter. Müssen wir leider mit leben.
Ja, und für Racing Point ja noch mehr gut ausgegangen. Muss man auch sagen.
Ja, aber sie haben natürlich 15 Punkte abgezogen bekommen. Ja. Und die 15 Punkte waren ja am Ende in der Konstrukteurswertung doch nicht so ganz trivial. Also,
aber wer weiß, wie es dann für die kommende Saison dann ausschaut, wenn man da dann dran weiterarbeitet.
Ja, den Vorteil ziehe ich natürlich weiter mit. Und was natürlich jetzt auch eigentlich nicht zu der Geschichte mit Antikopierregeln gehört, aber trotzdem noch ein bisschen unfair ist, dass Kundenteams die Token-Regeln ein bisschen umgehen können und sich kostenlose Upgrades vom Werksteam holen können. Und da wird Racing Point wahrscheinlich am meisten von allen Teams profitieren.
Ja, und Racing Points bzw. Aston Martin, bin ich echt gespannt, wie die sich jetzt in der neuen Saison tun werden.
Ja.
Und wenn wir schon wirklich mit jemandem reden, der sich richtig, richtig gut auskennt. Mit
einem Experten sondergleichen.
Könntest du, liebe Caro, auf die Schnelle erklären, was der Abtrieb ist, die Downforce?
Schnelle Antwort, nein.
Dann, lieber Christian Mehnert, erklär uns das bitte auch noch.
Ein Flugzeug fliegt, weil es Flügel hat. Und bei einem Rennauto hat man so einen Flügel einfach verkehrt rum drauf gebaut, um das relativ primitiv auszudrücken. Und deswegen passiert nämlich natürlich genau das Gegenteil von dem, was beim Flugzeug passiert. Das Flugzeug überhaupt, das Formel-1-Auto, das Rennauto wird dadurch am Boden, auf den Boden gepresst. Und dadurch kann ich natürlich mehr Energie übertragen. Hauptsächlich will ich, oder was heißt hauptsächlich, ich will das natürlich beim Bremsen und in den Kurven haben. Mhm. Auf der Geraden ist es ein bisschen schlecht, weil Abtrieb in der Regel einhergeht auch mit Luftwiderstand. Deswegen gibt es ja DRS, kann den Heckflügel dann aufklappen. Aber in den Kurven will ich möglichst viel Abtrieb haben, damit ich möglichst stark auf den Boden gepresst wird, damit der Reifen mehr Energie übertragen kann vom Fahrzeug auf die Strecke und umgekehrt.
So leicht kann es nämlich gehen.
Easy cheesy.
Das ist halt wirklich, wenn sich jemand so gut auskennt, da kann man das auch erklären, weil Wikipedia-Artikel, ich weiß nicht, wie oft ich mir den schon durchgelesen habe, jedes Mal, das ist so in unregelmäßigen Abständen bei mir, weil man denkt, okay, Downforce, was war das jetzt nochmal genau? Und dann denke ich mal, Wikipedia-Artikel, so, also danke, lieber Christian, für dieses tolle Erklären. Und Caro?
Ja, Beate?
Ich habe in Episode 1 an Schaas geredet. Ich habe gesagt, dass Kimi Räikkönen 44 ist. Und ich war da von den ganzen Vierern komplett irritiert. Der ist natürlich 41.
Oh!
Ja, und deshalb, Achtung.
Shame! 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 Shame, shame, shame! Shame on you!
So, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Und hätten wir das jetzt auch richtig gestellt. Jetzt können wir in Ruhe über die nächste Saison reden. Gibt's irgendwas, worauf du dich am meisten freust?
Ich freue mich schon sehr auf die Rückkehr von Fernando Alonso. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie es ihm gehen wird, was uns an Teamradios eigentlich wieder erwarten wird.
Ja.
Ob er ein bisschen entspannter sein wird und es läuft, oder ob es vielleicht kritischer wird. Was auch sehr spannend wird in der Saison, dadurch, dass es ja viele Fahrerwechsel gab, die neuen Teampaarungen, gerade bei Ferrari. Sainz und Leclerc, wir reden hier übrigens nicht von unseren Mehlspeisen, diesmal. Sainz und Leclerc in einem Team, da bin ich sehr gespannt, wie da Ferrari prinzipiell mal performt.
Das ist immer die große Frage.
Genau.
Ja. Und was mich ja dann wirklich interessiert auch, eindeutig für mich ist ja mal Leclerc der bessere Fahrer, inwieweit sich wirklich Carlos Sainz dann behaupten kann und inwieweit er sich jetzt wirklich denkt, was habe ich noch gemacht?
Ja.
Warum habe ich gewechselt?
Was auch, wenn wir schon bei neuen Fahrerpaarungen sind. Die Orange Boys, diesmal ohne Sainz, aber immer noch mit Norris und Daniel Ricciardo im McLaren. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich glaube, die werden Dritter in der Konstrukteurswertung werden, weil für mich einfach Ricciardo stärker ist als Carlos Sainz. Wenn Lando Norris, der kann doch nur besser werden, oder? Wenn da das Auto auch immer mitspielt, ich glaube, die haben wirklich sehr gute Chancen, dass die in der Konstrukteurs-WM Dritter werden. Mhm. Bleiben wir bei den Fahrerpaarungen.
Ja.
Aston Martin. Stroll und Vettel. Jetzt hätte ich fast gesagt Vettel. Bei Drive to Survive ist es mal Sebastian Vettel. Oh Gott, ich bin da ganz geschädigt jetzt. Sebastian Vettel, wie es dem Vettel dann dort geht.
Ja.
Und wie es dem Stroll mit diesen neuen Arbeitskollegen gehen wird. Ich glaube, der wird noch stärker werden. Also wenn du wirklich weißt, okay, du hast jetzt einen Weltmeister als Teamkollegen, der will ja auch der Welt zeigen, dass er jetzt nicht nur so ein Rich Kid ist und nur zufällig diesen Platz dort hat, weil ja dem Papa zufällig das Team gehört, dass der sich da auch jetzt noch mehr rausholen will und es den Menschen zeigen will, dass der doch sehr gut ist. Es könnte auch knapp werden, aber man hat es ja bei den Tests in Bach, gut, man Test hin und her, Test bleibt Test bleibt Test und da kann man jetzt nicht so viel sagen. Da haben sie aber jetzt auch nicht so viel Glück gehabt mit dem Auto. ich schätze da McLaren dann doch stärker ein, dass die wirklich kontinuierlich gute Punkte machen werden und dass da doch Aston Martin ein bisschen hinten her dann hinken wird.
Red Bull, Max Verstappen und Checo Perez.
Mir tut der Perez so leid.
Ich glaube, er könnte schon was reißen. Er ist natürlich nicht Max Verstappen, das ist klar.
Ja.
Aber ich formuliere es um, ich wünsche es ihm.
Wünschen tue ich es auch, so ist ja nicht. Ja. Aber wirklich, wenn ich realistisch jetzt denke und für mich das mal so einschätze, es ist halt der Verstappen der Einzige, der mit diesem Red Bull fahren kann. Mhm. Das haben die ganzen letzten Jahre bewiesen. Es kann ja nicht sein, dass nur er konstant gute Ergebnisse reinfährt und sonst niemand. Die müssten den Verstappen klonen, damit sie wirklich Konkurrent sind für Mercedes. Und die ganzen Diskussionen mit, und Red Bull wird so ein großer Konkurrent sein, denke ich mal, ich glaube nicht, dass der Checo Perez da mit dem Auto so geschickt sein wird, wie der Max Verstappen ist. Und es tut mir so leid, weil ich glaube tatsächlich, dass der Checo Perez der Bottas von Red Bull wird.
Wo wir beim nächsten Thema wären. Wie wird es Bottas nächste Saison gehen?
Wie lange wird es dauern, bis er checkt, dass er nur die Nummer 2 ist?
Ja.
Er wird es halt wieder runterfahren und sein Bestes geben, so wie jedes Mal.
Ja.
Aber es ist halt irrsinnig schwierig.
Ich wollte gerade sagen, Lewis Hamilton, einer der besten Formel 1-Fahrer
ever. Also ich wünsche ihm viel mentale Stärke.
Ja.
Ja.
Was ich sehr spannend finde, 2 Rookies in einem Team. Mick Schumacher und Nikita Mazepin im Haas.
In einem Kackauto. Und das Lustige ist ja, Günther Steiner hat ja letztens gesagt, er wird keinen Fahrer bevorzugen.
Mhm.
Und ich denke, was willst du denn machen? Willst du Stallorder um Platz 19 rausgeben?
Ja.
Entschuldigung.
Du sagst, Haas wird ganz hinten mitfahren.
0 Punkte. Also Haas für mich 0 Punkte in der nächsten Saison.
Das heißt, ich als großer George Russell Fan. Ich sehe George Russell bitte mal in einem Q1. Bitte.
Es reicht doch schon Q2.
Ja, aber man muss groß denken. Man muss einfach
gut, bei George haben. Russell muss man sagen, ist die Karo sehr ambitioniert.
Ja, er kann es. Er kann es.
Aber nicht in Williams.
Manifestieren. Man muss Dinge einfach manifestieren. Ja. Ich tue es für ihn.
Einigen wir uns darauf, liebe Karo. Es reicht uns schon, wenn er ins Q2 kommt. Und im Rennen einfach nur Punkte macht.
Okay? Wenn er im Rennen Punkte macht, ich mache jedes Mal eine Sektflasche auf.
Da bin ich dabei.
Ja? Dann stoßen wir alle gemeinsam an, wenn es einen Punkt für George Russell gibt. Natürlich auch für Latifi.
Ah ja, der fährt ja auch nicht. Das ist auch so ein unauffälliger Fahrer.
Aber Beate, was erwartest du dir noch von der nächsten Saison? Gibt's noch etwas?
Ich kann meine Gedankengänge ja selber oft nicht nachvollziehen, muss ich sagen.
Deswegen bin ja ich da.
Ich habe letztens einmal so drüber überlegt, wenn eine Fee zu mir kommt und mir sagt, du kannst dir in der Formel 1-Saison 2021 ein Podium aussuchen für Checo Perez. Wo wäre das?
Mhm.
Ich habe es ja schon gesagt, dass das mit dem Perez und mit Podium, glaube ich, knapp werden könnte. Aber wenn er ein Podium macht, dann will ich so gern, dass es in Mexiko ist.
Natürlich der Heim-Grand Prix für Checo Perez.
Das wäre so schön.
Das heißt, wir manifestieren das auch.
Genau.
George Russell kriegt mehrere Punkte.
Genau.
Checo Perez am Podium in Mexiko. Eieieiei. In Mexiko.
Also das ist so der eine große Wunsch,
den ich
habe. Haben wir vorher über Gossip geredet? Ja. Eben dieser Günther Steiner-Gossip.
Ja.
Ich habe noch einen anderen lustigen Artikel letztens gefunden. Nämlich hat der CEO von Williams gesagt, es ist nicht leicht, mit George Russell zusammenzuarbeiten, weil er eben auch so extrem fordernd ist.
Mhm.
Was Mechaniker angeht, was eigentlich das ganze Team angeht, also auch Presse und so weiter und so fort. Da gibt auch George Russell zu, er will halt das Team vorantreiben. Und habt ihr wirklich dann so die Kommentare dann noch da mitgelesen, die da so unten stehen. Jetzt muss ich diesen einen vorlesen. Weil zuerst haben wir gedacht, so eigentlich gut, wenn er eben dann so fordernd ist, Aber dieser eine Kommentar, da haben wir dann gedacht, der hat aber auch irgendwie recht. Jetzt bin ich gespannt. Er hat nämlich geschrieben, George Russell denkt, er ist das nächstgrößte Ding in der Formel 1, weil es da eben das große Drumherum gibt, dass er eben da fast einen Rennen gewonnen hätte und dass er Bottas auch irgendwie natürlich geschlagen hat. Aber die ganzen Sachen sind halt tatsächlich dann nie passiert. Manche Leute sagen sogar, dass Lewis Hamilton vor ihm so ein bisschen Angst hat. Und wir kennen ja alle Russells Zukunft nicht. Und die paar Punkte, die er da gemacht hat in seiner Formel-1-Karriere, da kann man halt jetzt nicht sagen, dass er ein großer Star ist, aber er hat schon ein richtiges Diva-Mindset. Was sagst du als George Russell-Fan dazu?
Puh, natürlich ist da sicherlich was dran, ja, an diesem Kommentar. Aber, sagen wir uns ehrlich, George Russell ist so großartig. Punkt. Weil natürlich hat er noch nicht viel gerissen in den letzten Jahren, aber wir werden sehen. Ich glaube daran. Ich glaube einfach daran. Ich glaube an George Russell.
Und jemand, der auch noch an George Russell glaubt, das ist ja sein Performance-Coach.
Ja.
Der Aleix Casanovas. Und wir haben mit dem ein Zoom-Interview gemacht. Mhm. Und Caro...
Ich habe versucht, mich hier zurückzuhalten. Zoom-Meetings, ja, ist natürlich eine tolle Technologie.
Du wolltest auch dabei sein.
Ich wollte auch dabei sein. Die Internetverbindung ist nicht so stabil, wie man sich das dann wünscht.
Du freust dich sehr
auf? Ich freue mich sehr auf das Interview. Ich habe nichts davon mitbekommen.
Aleix Casanovas, Performance Coach von George Russell. Ich habe ihn gefragt.
Danke dafür, Bert. Merkt euch das. Seid immer zu zweit im Zoom-Interview.
Wenn es was Wichtiges ist.
Wenn es wichtig ist, ja.
Und wir haben natürlich gefragt, wie bereitet er den George Russell auf die kommende Saison vor?
Now the season is about to start. Only a few more weeks to go. So how does it look like before the season starts? The last weeks. Quite busy, I suppose.
Yeah, definitely. For the people who do our job, it's one of the most fun times of the year because the drivers are all, basically, they spend more time with us. It's almost like we own them, you know. then when the season starts, obviously the racing is the most important thing, and other things are even more important than us, right? Or than the job we do. So yeah, quite busy now, but enjoying it a lot as well. Progressing and working hard to be ready for what's coming.
Yeah, when did you start to get George prepared for the new season?
To be honest, this year, normally every year, because we have the calendar early, and so did we. We had it as well this year. But obviously, as you know, it changed. So this year was a bit different. The previous years, we knew almost the day we want to start, what do we have planned, tests here, tests there, medical tests here. Obviously, this year was a bit different. So we planned to start before, but then we shifted back. And obviously, because the season is going to be so long, mm-hmm. and the stresses of this COVID season are, there's less stress, but some aspects more stress, right? But generally, the fatigue is quite high. It's going to be a long season. So we decided to start a bit later, and we're progressing slowly. And so that gives us a lot of time. So we didn't want to start like too soon, then peak too quick. And we're okay. We're okay just not being at 100% at the first race, but maybe at 95% and progress from there and stay the whole year. So it's a bit different, and we have to adapt to the new times, and let's see what happens with the calendar. Hopefully we can do all the races.
And how many hours are you working together?
Obviously it depends, like some days, for example tomorrow, we're going to be doing a bit less. We're going to be doing probably of work together, it'll be, for example, tomorrow 1 hour, but it's not normal during pre-season. For example, today we did a session in the morning, and we'll do another one now in an hour or so. It's probably 4 hours face-to-face work, let's say. Mm-hmm. But yeah, again, it depends. Once we're closer to the season, it'll be even more. So I hear a lot of times like, oh yeah, 10 hours, 8 hours. I'm like, wow, okay, what do I do? Like 8 hours in the gym. There's not much to do in the gym for 8 hours. But we work hard. We work hard, and he enjoys it. He enjoys the process as well of getting strong and physically better, mentally better as well. So a lot of hours together, definitely. That's for sure.
Da muss man auch wirklich sagen, wir haben vor ein paar Wochen schon das Interview mit ihm gemacht, Und die wohnen ja wirklich zusammen. Mhm. Wir haben ja so gehofft, dass der George Russell vielleicht das Interview crasht. Hat er aber leider nicht gemacht. Leider. Du hast eine Frage sogar selber stellen können.
Ja, eine einzige.
And how does a race weekend look like for you? When does it start? When does it end?
Does it ever end?
Does it ever end?
I'd say I'll start from the end. My job, at least for me, it never ends. Always thinking of how to get better, how to, which things bring into the table that would make the driver better. Also how to improve myself, how to be better at my job. And then we treat F1 like a team sport. So because we race either every week or every 2 weeks, once the previous race finishes, we're already thinking for the next race. So I'll give you an example because then it's a bit easier. For example, we'll have Russia and Singapore, mm-hmm. right? The preparation for Russia is nothing that special, nothing that spectacular because there's nothing special about that track. It's fairly easy physically. It generally is never too hot. Sometimes it is, but generally not too hot. Time zone change is not that big. But then Singapore, big time zone change. It's very hot. It's very physical, right? So the preparation between those two races will change quite a lot. And once we've finished in Russia, we start preparing already for Singapore. And that means high intensity work with a lot of clothes on, a lot of sauna. Okay. A lot of stress while we're in a hot environment, sweating and being able to make good decisions while in hot conditions. And obviously we'll start adapting for the time zone that we're going to be racing in, right? So it changes race to race. And then obviously when I'm there, generally we do a session on Thursday mm-hmm. morning just mm-hmm. to get moving a little bit. And then obviously there's a lot of media stuff to do, a lot of engineering. And then I'm just preparing stuff for the weekend. I talk to the chefs, like what we're going to eat. I prepare the drinks, goes to the mechanics as well, building their relationship. It's important. Talk to the engineers a little bit, you know. The team has to work together and it has to be the right environment for everybody to perform at their highest level. So and then when the session starts, it's basically be there. Obviously, we do the warm-ups, the activation, some people call it that, before every session. It doesn't change much. It's more of a routine to get ready for what's coming.
It's so crazy that there's so many things working together during a race weekend. So you are a kind of a connection between everyone, between driver and the chef and the crew.
Definitely. My role involves talking to a lot of people, so making sure the relationships are good with those people as well is very important. And at the end of the day, we want to get stress off the driver. And I'll give you one example, because I think at least I understand things better when people tell me examples. Generally, we try to bring a small mattress and our pillow and duvet as well sometimes when we can to every race, because then the bedroom feels more like home mm-hmm. and he sleeps better. So we have to arrange that with one member of the team that normally goes to the hotel before. And before, they usually drop the car keys or the passes for the race. But now they have to drop a mattress, a pillow, duvet. So believe me, the relationship needs to be good in order for those people to help me out.
Ja, auch immer sehr spannend zu sehen, wie ein Rennwochenende für jemanden anders ausschaut. Also jetzt nicht nur für einen Fahrer, sondern mhm. auch für jemanden, der eben im Team arbeitet. Und Caro,
ja,
Beate, das Zoom-Interview wurde ja aufgezeichnet. Mhm. Wir haben ja da auch das Video dazu. Ja. Ich sollte das zusammenschneiden, weil du echt auch in dem Frozen-Modus so interessiert reinschaust. Ich schwöre es euch, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der im Frozen-Modus so gut ausschaut wie du.
Oh, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Diese Panik.
Ja.
Sie ist echt.
Zur neuen Saison noch mal ganz kurz,
ja,
natürlich.
Ja, sehr gerne. Bitte hören wir auf, über dieses Zoom-Meeting zu reden.
Ich nehme an, es wird auch, was das ganze Gewusel im Paddock angeht, das auch noch sehr minimiert sein mhm. wird. Finde ich, hat letztes Jahr auch so ein bisschen gefehlt, die Grid-Kids. Wo sie diese ganzen Kinder, die halt auch Kart fahren, einen Fahrer eben dann auch zugewiesen haben, die halt auch bei der Startaufstellung dann mit dabei waren, wenn die Hymne gespielt worden ist. Ich finde, da könnte man sich auch was überlegen. Und zwar, jetzt kommt's. Man könnte Grid Dogs nehmen. Dass jeder Fahrer einen Hund bekommt.
Oh, Ah, bin ich voll dafür.
Ja, Grid Dogs.
Weil da kann man, ja, oh. Man hat ja gesehen, so bei den Rennen. Wir erinnern uns an das legendäre Team Radio.
Die Gesangseinlage.
Was für ein großartiger Moment.
There's a dog on track.
Who let the dogs out?
Und Grid Dogs, ich fände, das wird wenigstens so ein bisschen
schwungen.
Ein bisschen was hergeben, ja, wieder. So ein bisschen Action. Ja. Aber Saison 2021, die kann jetzt kommen.
Ja.
Sind wir uns einig eigentlich, dass wir beide glauben, dass Mercedes Konstrukteursweltmeister wieder wird? Oder schätzt du Red Bull stärker ein?
Sie könnten, aber ich glaube, die Mercedes-Dominanz wird noch nicht ganz vorbei sein.
Sind wir auch einer Meinung, wenn wir sagen, Lewis Hamilton wird wieder Weltmeister werden?
Ja.
Ich muss auch wirklich sagen, ich freue mich ja viel mehr auf die Midfield-Battles.
Oh.
Also das wird so dermaßen spannend werden. Wir werden ja auch versuchen, wirklich so ein Ranking zu machen, was wir eben glauben, wie die Saison an Konstrukteuren ausgehen wird.
Mhm.
McLaren ist für mich mal auch nicht fix drin.
Der
aber
fix ist einmal nix.
Ich gehe davon aus, eben, dass einmal McLaren Dritter wird.
Mhm.
Und dann wird es extrem schwierig. Mhm. Wo tue ich Ferrari hin?
Aston Martin?
Alpha Tauri? Ich schätze die Yuki Tsunoda schon stark ein. Und dass der auch für das Team viele Punkte einfahren wird.
Ja.
Dann Aston Martin eben,
die
werden auch stark sein. Dann Renault bzw. Alpine.
Alpine mit Fernando Alonso.
Gut, bei den letzten dreien, gut, also letzter auf jeden Fall Haas. Also die sind bei mir wirklich ganz hinten. Mhm. Die sind halt auch mit dabei. Die spielen auch mit.
Alfa Romeo oder Williams?
Alfa Romeo ist doch stärker.
Ja, das heißt, wir fangen von hinten an. Also der erste Platz von den letzten.
Alfa Romeo, dann kommt Williams und ganz, ganz, ganz hinten Haas F1. Alles andere, das ist echt schwierig, da was einzuordnen. Da tut mir echt schwer.
Ja, dann war's das.
Dann war's das mal.
Haben wir alles besprochen, oder?
Ja. Und jetzt, wo wir alles besprochen haben, sagen wir danke für euer Feedback nach der ersten Folge.
Wahnsinn, was da alles reingekommen ist.
Wir haben uns so sehr gefreut, weil wir wirklich nicht damit gerechnet haben. Da ist nämlich über die E-Mail-Adresse was reingekommen.
Box, box, box. At Femula1.at.
Da hat uns der Armin nämlich geschrieben, gell? Das ist nämlich auch so ein großes Kompliment. Erstmal muss ich mich bedanken bei der geilen ersten Folge. Macht weiter so. Ich hoffe, das haben wir gemacht. Kurze Anmerkung von mir. Bin mit meinen 24 Jahren auch seit gefühlt 24 Jahren Formel 1 Fan und es tut extrem gut, mal einen gemütlichen Formel 1 Podcast aus Österreich zu hören. Sonst verfolge ich auch immer wieder die Podcasts von der Formel 1 selbst und von WTF1 und jetzt auch euren.
Thank you, brother.
Also mit den beiden großartigen Podcasts in einem E-Mail genannt zu werden, Dankeschön.
Vielen Dank.
Dann ist über unsere Website, über das Kontaktformular was angekommen.
Der Ewald hat uns geschrieben.
Grazie. Grazie, ragazzi.
Er war begeistert vom Intro. Er ist gespannt, was noch kommt. Und von ihm kam auch noch eine kleine Notiz zum Latifi-Cocktail. Und zwar auf jeden Fall meint der Ewald, zwecks der kanadischen Note soll Ahornsirup sein.
Stimmt. Wir wollten das eigentlich beim Drive to Survive Wochenende machen, aber irgendwann haben wir das voll vergessen.
Wir waren so auf die Brezen konzentriert.
Ja.
Und der Ewald meinte auch, ganz egal, wie die restliche Rezeptur aussieht, beziehungsweise wie, und da entschuldigt er sich für den Ausdruck, wie kacke das Gschoder dann schmecken sollte, auf jeden Fall sollte Ahornsirup dabei sein.
Und der Tobias hat uns auch noch geschrieben.
Thank you guys. Thank you for your support. You're all legends.
Hi, ich finde euren Podcast sehr lustig und unterhaltsam. Wie regelmäßig plant ihr denn neue Folgen zu bringen?
Jeden Montag nach einem Rennen
gibt es eine neue Folge.
Ja.
Und wir hören uns dann eh schon nächsten Montag wieder.
Ja.
Weil am Wochenende ist schon Rennen. Back rein!
Endlich,
oh mein Gott!
Endlich wieder.
Wer wird das erste Rennen gewinnen? Quick-Tipp.
Quick-Tipp. Ich sage mal, Hamilton.
Ah, das glaube ich auch.
Yay! Und deswegen sagen wir jetzt,
ja, ich sage nicht mehr, ich wünsche euch einen schönen Tag noch.
Ja. Und ich sage diesmal,
oh Gott, na, Schande.
Bis bald, Rian.
Pops, pops. Pops, 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 pops.
Oh, God, yes!
Holy mac and cheese balls.
This is more like a hobby for me.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.